Yeah, amazing grace. Die wunderbare, die erstaunliche Gnade Gottes. Von dieser Gnade singen wir, für diese Gnade danken wir und das tun wir als Einzelne, so wie wir das hier zusammen auch singen in diesem weltbekannten Lied von John Newton, das wir eben gesungen haben. Aus Gnade sind wir errettet und das gilt natürlich auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir aus Gnade gerettet sind. Und so haben wir das auch vor 4 Wochen angerissen, als wir auf diese Standortbestimmung, die ich erwähnt habe, als wir uns das angeschaut haben, eine Standortbestimmung, die Paulus so auch im 1. Thessalonicher Brief vornimmt. Da auf diesen Brief hatten wir geschaut, beziehungsweise auf die ersten Verse, wo Paulus beschreibt, wo er die Gemeinde glaubenstechnisch sieht, also die Gemeinde in Thessaloniki. Und wir hatten daraus dann einige Fragen für uns als Gemeinde abgeleitet. Zum Beispiel die Frage, wissen wir, wenn wir das eben auch so singen, wissen wir, dass wir als Gemeinde in der Gnade Gottes verwurzelt sind? Sind wir eine Gemeinde, die daraufhin Jesus hingegeben ist? Leben wir aus der Kraft der Gemeinschaft des Heiligen Geistes heraus? Geben wir unseren Glauben weiter? Es waren so 4 aufeinander aufbauende Fragen, die wir uns angeschaut haben. Fragen, wie gesagt, die jeder auch durch diesen Fragebogen, den man heute nochmal abgeben kann zur Situation der Gemeinde hier vor Ort, die jeder sicherlich auch ein Stück weit mit beantwortet hat oder mit beantworten kann. Und diese ersten beiden Fragen davon, also zur Verwurzelung in der Gnade Gottes und zur Hingabe an Jesus, die spielen heute eine Rolle. Kurz gesagt geht es um die Frage nach der Beziehung zwischen uns als Menschen und damit auch uns als Gemeinde mit dem dreieinigen Gott. Um diese Beziehung geht es. Und darauf oder in diesem Zusammenhang wollen wir den Blick werfen auf eine Situation, die Jesus damals häufiger begegnete. Wenn wir so in den Evangelien uns das durchlesen, bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas, bei Johannes, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder verschiedene Fangfragen gestellt wurden. Manchmal sehr ernsthafte Fragen, manchmal eben eher Fangfragen, die Jesus verleiten sollten, etwas zu sagen, wo man ihn dann eben anschuldigen konnte. Und in Matthäus 22, da versuchen das die Pharisäer und die Anhänger des Herodes zunächst mal, die kommen gleich so zusammen und stellen Fragen, wie ist denn das mit den Steuerabgaben an Caesar? Darauf kann Jesus souverän reagieren. Dann geht es um eine Frage der Sadduzäer zur Auferstehung, an die die Sadduzäer ja selbst gar nicht glaubten. Auch da reagiert Jesus souverän drauf. Und dann versuchten es schließlich die Pharisäer nochmal mit der Frage eines ihrer Gesetzeslehrer. Und auf diese Stelle aus Matthäus 22, Abvers 34 schauen wir. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, da kamen sie zusammen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Nun fragte Jesus die versammelten Pharisäer, was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist er? Der Sohn Davids, erwiderten sie. Da sagte Jesus, warum hat ihn David dann aber, durch den Heiligen Geist geleitet, Herr genannt? Er sagte nämlich, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zu einer Fußbank für dich gemacht habe. Wenn David ihn also Herr nennt, Wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Keiner konnte ihm darauf eine Antwort geben und von da an wagte auch niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Wenn man sich so die einzelnen Bibelübersetzungen anschaut, die wir haben, da werden aus diesem Abschnitt, den wir jetzt hier gelesen haben, aus diesen 8-9 Versen, werden in der Regel 2 verschiedene Abschnitte gemacht. Einfach weil es um 2 verschiedene Fragen geht, um 2 Themen. Also da ist erstmal der Pharisäer, der Jesus die Frage zu dem wichtigsten Gebot stellt und darauf gibt Jesus ihm dann auch eine Antwort. Und dann dreht Jesus den Spieß um und fragt die Pharisäer zu ihrer Meinung über den Messias. Bei Markus und bei Lukas ist das so, die berichten ebenfalls von einem Lehrer, der Jesus nach dem wichtigsten Gebot fragt. Aber bei ihnen geht die Geschichte dann jeweils ein wenig anders weiter. Und das ist jetzt auch kein Zufall, sondern das hat einfach den Grund, dass die jeweiligen Autoren hier einen wichtigen Aspekt bei der Zusammenstellung der Geschichten betonen wollten, der dann auch die Geschichte selbst nochmal in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Und ich habe absichtlich diese Frage, die Jesus den Pharisäern stellt, nochmal mit angefügt, weil sie uns eben eine ganz bestimmte Perspektive auf Jesu Antwort nach dem wichtigsten Gebot gibt. Und deswegen fangen wir, vielleicht etwas unüblich, aber fangen wir jetzt bei diesem Text mal bei der hinteren Hälfte an, bei dem zweiten Teil dieses Textes. Da ist es so, dass Jesus den Pharisäern die einfache Frage stellt, wessen Sohn der Messias ihrer Meinung nach ist. Also wessen oder welcher Abstammung, welcher Herkunft der Messias sein würde. Und für die Pharisäer und für viele Juden war das ziemlich simpel. Die haben gesagt, na klar, die Prophezeiungen, die sagen das ja schon, der Messias, der wird aus der Abstammungslinie des großen Königs Davids kommen. Ein Sohn Davids würde das sein. Das heißt, sie haben hier geantwortet mit Blick auf die menschliche Herkunft des Messias. Jesus wiederum antwortet hier mit einem Psalm Davids, mit dem Psalm 110, wo David eben diese Worte spricht, die wir eben hier gelesen haben: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zu einer Fußbank für dich gemacht habe. Das ist der erste Vers in diesem Psalm. Und wenn man die anderen Verse sich auch noch anschaut in dem Psalm, dann wird ganz klar deutlich, der Psalm ist schon eine Vorausschau auf diesen kommenden Messias. Also es ist ganz klar. Aber dieser Psalm spricht auch sehr deutlich über diesen Messias. Und dabei müssen es die Schriftgelehrten in irgendeiner Form übersehen haben, dass David sehr eindeutig hier von 2 Herren spricht. Da ist der Herr, der heilige Gott. Und dann ist da noch mein Herr, von dem David spricht. Das heißt, wenn der Messias einfach nur ein Mensch, der von David abstammt, gewesen wäre, hätte David von Sohn gesprochen oder von Nachfolger, nicht aber von seinem Herrn. Und die Schlussfolgerung, die auch hier die Pharisäer sprachlos macht, wir erinnern uns vielleicht an den Sprachgebrauch Luthers oder bei anderen schon davor, wie Jesus den Pharisäern das Maul stopft, ja, so heißt es da wörtlich, sprich, er macht sie wirklich sprachlos, die können nichts mehr sagen. Die Schlussfolgerung ist ganz klar, der Messias ist göttlicher Herkunft. Er kommt direkt von Gott her. Er ist Sohn des lebendigen Gottes und damit der einzig würdige Messias. Und indem Jesus das hier anreißt, ohne es direkt zu erwähnen, sehr geschickt, bezeichnet er sich hier selbst als den Messias beziehungsweise weist auf sich selbst hin. Das ist so dieser zweite Teil dieses Verses, ganz kurz analysiert und zusammengefasst. Warum? Also, warum ist das wichtig, dass wir uns diesen Teil auch noch anschauen? Es ist deshalb wichtig, weil derjenige, der die Herkunft Jesu und seine Identität versteht, auch seine Antwort zuvor nach dem wichtigsten Gebot viel klarer verstehen kann. Schauen wir uns das nochmal an. Da stellt er eben die Frage, was ist das wichtigste Gebot von allen? Und Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen Versen hier, mit seiner Antwort auf diese Frage, war Jesus jetzt nicht alleine. Er war nicht der Erste, der auf diese schlaue Antwort kam, sondern das hatten schon viele Lehrer und Rabbis vor ihm gesagt. De facto zitiert er hier von zwei Stellen aus dem Gesetz des Moses. Wird ja hier gefragt, was ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Und da zitiert er das sogenannte Shema Israel, also die Aufforderung, höre Israel, Shema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das heißt, wenn Jesus im Anschluss sagt, dass er der wahre Messias ist und letzten Endes der Herr ist, der wahre Gott ist, dann verweist Jesus indirekt, aber er verweist auf sich selbst, auch hier. Er sagt an anderer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wer Jesus liebt, der liebt den Herrn. Jesus zu lieben heißt, den Herrn zu lieben. Deshalb ist diese Stelle, diese nachfolgenden Verse über David und die Frage nach dem Messias, ist die hier wichtig, um zu wissen, Jesus bezieht sich vor allem auch auf sich selbst an dieser Stelle. Aber kommen wir mal auf dieses Gebot zu sprechen. Was heißt das denn? Den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und dann sagt Jesus hier eben nochmal speziell auch mit dem ganzen Verstand. Wir sollten natürlich erstmal festhalten, auch mit Blick auf das, was wir wissen über die damalige Welt, über ihr Menschenbild, dass es hier nicht darum geht zu sagen, der Mensch besteht ja aus Herz, Seele und Verstand, sondern ganz einfach darum zu sagen, all diese Aspekte zusammen heißen, der Mensch soll Gott mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Leben lieben. Also der Mensch soll Gott ganzheitlich lieben, würde man heutzutage wahrscheinlich sagen. Es kommt erstmal nicht auf so eine bestimmte Einteilung an, der Mensch besteht aus den drei Teilen und das war's dann. Sondern erstmal darum, das gehört alles zusammen. Und trotzdem sollten wir uns auch die einzelnen Aspekte anschauen, die Jesus hier nennt. Das ist alleine schon deshalb notwendig, weil das, was wir bis jetzt in dieser Predigt gemacht haben, ist, dass wir unseren Verstand eingesetzt haben. Zu 99%, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Das heißt, wir haben bis jetzt unseren Intellekt eingeschaltet, unser Denken haben wir benutzt. Wir haben uns sehr geordnet angeschaut und analysiert, was meint Jesus denn hier in diesem Abschnitt? Das haben wir uns ganz klar angeschaut. Und dann haben wir das eingeordnet in das, was wir wissen über verschiedene Bibelstellen. Ich habe einige zitiert. Auch über das, was wir wissen über die Juden damals und ihre Erwartungen, also das, was sie von dem Messias erwarteten, wie sie sich den vorstellten. Und natürlich auch über das, was wir von Jesus wissen. In all das haben wir das Ganze eingeordnet. Wir haben unser Denken benutzt, unseren Verstand gebraucht. Wenn wir so etwas machen, also wenn wir die Bibel als Grundlage nehmen und eben auch das, was wir über die Bibel wissen und was wir uns darüber erschlossen haben, dann kann man das so sagen, in der Regel lieben wir Gott dann sozusagen mit ganzem Verstand, mit unserem Verstand. Und da wir das sehr systematisch gemacht haben, kommt es durchaus auch mal vor, dass der ein oder andere, der davon ein bisschen Ahnung hat, das Ganze als systematische Theologie auch bezeichnet. Und machen wir sehr systematisch, schauen uns das an, benutzen vor allem unser Denken, unseren Verstand. Also, das ist überall da der Fall, wo wir die Lehre, die wir aus der Bibel nehmen und ableiten, wo wir die ganz klar und deutlich strukturieren, sodass wir das auch verstehen können, was hier manchmal sehr unübersichtlich drinne steht. Das ist wichtig, dass wir unser Denken einsetzen, unseren Verstand, um das hier zu ordnen. Und wir lesen diese Liebe mit dem Verstand. Das ist Teil des wichtigsten Gebotes, das Jesus hier erwähnt. Wenn es bei dem Verstand nun also um das Denken geht, dann muss es bei dem Herzen, das Jesus ja hier erwähnt, um Emotionen gehen. Wer würde das sagen, hier aus der Runde? Beim Herz geht es um Emotionen. Ein Zeichen, ganz grob. Aha, ja. Ja. Es ist sicherlich nicht ganz falsch, aber es ist tatsächlich so, dass das Herz in der Bibel, auch wenn man auf die Worte schaut, wie sie im Hebräischen, im Griechischen verwendet werden, dann ist das Herz der Ort, von dem in erster Linie erstmal die Entscheidungen ausgehen, also Pläne. Auch ein bisschen Denken steckt da drin. Und auch die Liebe geht davon aus. Erstmal aber als Entscheidung. Sich für Gott entscheiden. Ich will nicht sagen, dass die Emotionen komplett weg sind, aber vor allem geht es um die Entscheidungen. Das Herz ist in der Bibel die Mitte des Menschen, von dem so ziemlich alles hervorgeht, was der Mensch denkt und tut. Also eher weniger die Emotionen. Und wenn wir dann darauf schauen, dass es hier heißt, von ganzer Seele zu lieben, das hat dann schon ein wenig mehr mit den Empfindungen zu tun, zumindest im biblischen Sprachgebrauch, denn hier steht im Griechischen das Wort Psyche. Da geht es um das Ich, um das, was mit mir ganz persönlich zu tun hat und was dementsprechend meine Psyche auch die Stimmung, meine Stimmungen beeinflusst. Es geht also darum, wenn es darum geht, ihn mit ganzer Seele zu leben, dass ich ihn wahrnehme, dass ich nach ihm strebe mit meinem ganzen Sein, dass es darum geht, mein ganzes Leben, meine ganze Person inklusive meiner Gefühle an ihm zu orientieren. Verstand, Herz, Seele, steckt so alles drinne, vielleicht etwas anders, als wir das kennen. Und nochmal, es geht in diesem Gebot um den ganzen Menschen mit allem, was ihn ausmacht. Warum habe ich jetzt aber diese Predigt trotzdem Hingabe mit Herz und Hirn genannt? Wenn es um den ganzen Menschen geht, warum habe ich das hier aufgeteilt in Herz und Hirn? Und damit lege ich ja nahe, dass das Herz das Gegenteil vom Denken ist, also auch Emotionen eine Rolle spielen. Ich habe das gemacht, weil ich glaube, dass wir in unserem Glauben ganz häufig einzelne Aspekte dieses Gebotes, von dem wir hier gelesen haben, in den Mittelpunkt drücken, aber eben nur einzelne Aspekte, die dann an dem Eigentlichen vorbeigehen. Denn im Hintergrund dieses Gebotes haben wir die Frage, wie kann ich denn ganz konkret Gott, den Herrn, lieben und auch von ihm Liebe empfangen, geliebt werden? Die Antworten, die wir so geben würden, wenn wir das so hören, wenn wir uns zusammensetzen würden, überlegen würden, wie kann ich Gott lieben, dann würden wir wahrscheinlich Folgendes sagen: Indem ich die Bibel lese und indem ich dann das tue, was die Bibel sagt, indem ich entsprechend vor allem Gutes tue, indem ich meinen Nächsten liebe, was ja hier auch der andere wichtige Teil des Gebotes ist. Oder man könnte vielleicht ein bisschen praktischer werden und sagen, indem ich Gott Lieder singe, indem ich ihn anbete, indem ich auch zu ihm bete, Gebete spreche. Und das wären alles ganz richtige Antworten, weil wir damit Gott lieben. Aber lasst mich mal an der Stelle ein ganz kleines bisschen provokativ sein. Wir gehen diese Teile gerade nochmal durch. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das heißt, bei allem, was wir über Gott wissen wollen, ist der Blick in die Bibel wichtig. Und eine Liebe zur Bibel zu haben, ist ebenso wichtig. Das Aber an dieser Stelle: die Bibel selbst ist nicht Gott. Und das zu tun, was die Bibel sagt, ich fasse es mal etwas grob zusammen, Gutes zu tun, gehört natürlich noch viel mehr dazu. Auch das zu tun, was die Bibel sagt, ist wichtig. Aber weder meine eigenen Leistungen noch mein Gehorsam gegenüber Gott ist Gott selbst. Meinen Nächsten zu lieben als Teil dieses höchsten Gebotes ist offensichtlich auch in Jesu Augen unglaublich wichtig. Aber weder mein Nächster noch die Liebe an und für sich ist Gott. Gott Lieder zu singen und ihn anzubeten ist unverzichtbar. Aber weder meine Lieder noch meine Gebete sind Gott selbst. Lass es mich anders ausdrücken. Jede Liebe hat eine Beziehung zur Grundlage. Ohne Beziehung gibt es keine Liebe. Liebe bedeutet, mein Gegenüber ist eine Person. Und kein Buch, kein Lied, keine Lehre, keine Theologie, keine Leistung. Mein Gegenüber ist eine Person. Und eine Beziehung braucht zwei Dinge. Einmal, dass ich anwesend bin. Und zweitens, dass es eine zweiseitige Kommunikation gibt. Das heißt, wenn ich Gott wirklich lieben will, dann brauche ich immer wieder Zeit in seiner Gegenwart. Ich kann auf alle Fragen des christlichen Glaubens unglaublich überzeugende Antworten haben. Und ich kann sagen, dass ich dank meines Wissens über die Bibel oder dank meines großen Erfahrungsschatzes fast alles von Gott weiß. Aber wenn ich nicht mit Gott kommuniziere, hilft mir das nichts. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Damit meine ich nicht ausschließlich und zuallererst, Zeit mit Gott verbringen heißt, ich setze mich jetzt hin und ich muss beten. Sondern zu dem Beten gehört auch, dass ich ihm zuhöre. Dass ich nicht schon vorher weiß, was er mir sagen wird oder was er mir durch einen Bibelabschnitt, den ich lese, sagen will, sondern dass ich auch lerne, auf seine Stimme zu hören. Und da wir ja, wie ich gerade auch ein bisschen dargestellt habe, einen systematischen Aufbau mögen. Und das, da müssen wir uns gar nicht schlecht fühlen dabei. Das liegt einfach auch ein bisschen in unserer Vergangenheit. Gegründet im Westen, da spielt Bildung, da spielt systematisches, rationales Denken einfach eine große Rolle. Deswegen gehen wir häufig so an die Sache ran. Wir mögen einen systematischen Aufbau. Und von daher versuche ich das auch nochmal, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen als Überblick für uns darzustellen. Wie kann das aussehen? Wenn ich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand lieben will, dann steht am Anfang erstmal die Gegenwart Gottes. Wenn ich Gott lieben will, dann muss da eine Beziehung zu ihm stehen und dann eben auch die Zeit im Vordergrund stehen. Zeit mit ihm. Dazu hilft uns vor allem die Stille vor ihm. Deswegen nennen wir das häufig ja auch stille Zeit. Also hilft es, ruhig zu werden. Dazu hilft auch der Lobpreis in Musik und Gebet. Der Sänger Chris Tomlin, der hat ein Lied geschrieben, jetzt erst kürzlich erschienen, das heißt, übersetzt, Lobpreis ist die Autobahn zum Thron Gottes. Also insofern ein schönes Bild, als dass man sagen kann, Lobpreis und Gebet sind nicht Selbstzweck, sie sind nicht Gott selbst, sondern sie sind Mittel, um ganz aktiv in die Gegenwart Gottes zu fahren bzw. zu kommen. Das heißt, wenn wir zu ihm beten, wenn wir auch Lobpreis machen, wenn wir still werden, dann ist das die Möglichkeit, den Heiligen Geist einzuladen, Gottes guten Geist einzuladen, zu uns zu reden, und zwar das zu reden, was der Vater durch Christus zu uns sprechen möchte. Und dann höre ich zu. Das heißt, ich lasse die Gedanken, die aufkommen, meinen Verstand zu, ich lasse auch Gefühle zu, das, was vielleicht Herz und Seele mir sagen mögen. Ich schaue, was mir so in den Sinn kommt, überlege, was Gott mir dadurch sagen will. Und idealerweise lese ich davor oder dabei den Bibelabschnitt, der jetzt für heute zum Beispiel meinem Bibelleseplan dran ist oder dem, den ich lesen möchte. Wir dürfen das nicht vergessen. Die Bibel gehört hier immer dazu, weil sie mir Gottes Wort vermittelt und gleichzeitig auch dazu dient, das, was ich höre, was ich wahrnehme in der Gegenwart mit Gott, das auch richtig einzuordnen. Es geht nicht darum, irgendetwas Beliebiges, irgendeine Stimme, ein Gefühl zu hören und dann seinem Herzen zu folgen. Es wäre beliebig und da würden wir den Verstand ausschalten. Auch unser Hirn, unser Verstand muss das Ganze einordnen. Aber es geht eben auch nicht darum, einfach nur auf das Alte, Vorhandene zurückzugreifen, was wir ja durch Bibel und Theologie immer schon wissen. Stefan Tibi, den viele von uns kennen, er hat mal hier gesprochen vor einiger Zeit und hat auch hier übernachtet, der beschäftigt sich viel mit diesem Thema in der Gegenwart Gottes sein. Und der benutzt ein Beispiel, das ich an dieser Stelle gerne mal persönlich anwenden möchte. Das sieht dann nämlich so aus, wenn ich Alyssas Liebe zu mir oder meine Liebe zu ihr, wenn ich das auf den Liebesbriefen aufbauen würde, die wir uns geschrieben haben in der Vergangenheit, dann käme unsere Beziehung nicht wirklich voran. Sondern das, was wichtig ist, ist, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir reden und dass wir zuhören. Und dass wir uns das immer wieder gegenseitig ausdrücken, dass unsere Liebe weiterhin gilt. Und das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Die Bibel selbst wird mir nicht alles sagen, was Gott jetzt schon für mich bereit hat. Sondern ich muss Gott, die Bibel immer in der Gegenwart Gottes lesen und hören, was Gott auch Neues durch die Bibel, gar keine Frage, mitgeben möchte und dann schauen, ob es mit dem übereinstimmt, was ich schon von ihm weiß. Und wenn das alles geschehen ist, wenn ich mich sozusagen ihm mit meinem Herzen und meinem Hirn, mit Verstand, mit Gefühlen, mit Worten, mit meinem ganzen Leben hingegeben habe und ihn dadurch liebe, dann kann ich auch aktiv werden. Dann kommt der Gehorsam ins Spiel. Das, was Gott möglicherweise gesagt hat, das gilt es umzusetzen. Meinen Nächsten gilt es, ganz konkret zu lieben, mit Worten und mit Taten. Und dadurch lieben wir selbstverständlich auch Gott immer wieder von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit unserem gesamten Menschsein. Aber das Wichtige bei diesem meinen Nächsten lieben ist, dass ich das nur aus der Gegenwart Gottes heraus tun kann. Wir sind in diese Welt gesandt, zu den Menschen um uns herum, zu unseren Nächsten, aber eben nicht aus unseren sündigen, verlorenen, kraftlosen, lieb- oder hilflosen Alltagssituationen in unserem Leben heraus, sondern immer von der Gegenwart Gottes heraus. So sendet er uns. Natürlich kann er dann auch in diesen hilflosen oder manchmal schwierigen Momenten im Alltag Impulse geben, gar keine Frage. Und was ist, das ist ja immer die große Frage, wenn man sich damit beschäftigt, wie ich soll jetzt mit Bibel, mit Gebet, mit Lobpreis, ich soll jetzt in der Gegenwart, ich soll was hören, sind doch meine eigenen Gedanken dann nur, oder? Was ist, wenn ich denn was falsch gehört habe? Wenn irgendetwas nicht stimmt? Oder auch wenn es stimmt, dann geht es immer wieder zurück in die Gegenwart Gottes. In seiner Gegenwart zu sein, das zu beten und das wahrzunehmen, was er sagen will, das braucht Training. Das ist wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Es geht nicht von jetzt auf gleich, aber wir dürfen lernen, was es bedeutet, wirklich in einer Beziehung mit Gott zu sein und ihn zu lieben, lieben zu lernen. Und all das, was ich jetzt hier sage, ist wirklich nur ein kleiner Einblick in das, was wahrscheinlich eine ganze Lebenskunst ist, was viele der großen Männer und Frauen Gottes auch erlebt haben, ihre tägliche Abhängigkeit in der Beziehung zu Jesus Christus. Es gibt dazu Bücher, diesem Thema, wie kann ich Gottes Stimme hören, und wahrscheinlich ist davon auch nicht jedes zu empfehlen. Und Gott lässt sich auch nicht in so ein Schema pressen, wie ich es jetzt eben aufgezeichnet habe. Auch das ist wichtig. Aber darum ging es auch nicht. Es geht nicht um dieses Schema. Es geht nicht darum, dass es jeder so macht, wie es hier steht. Sondern es ging darum, dass wir mal unseren Horizont erweitern und überlegen, was es eigentlich bedeutet, unseren Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist mit unserem gesamten Leben zu lieben. Dass es etwas ist, was jetzt und hier passieren kann. Dass Liebe eine Beziehung und die Beziehung selbst Gegenwart und Kommunikation bedeutet. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir an der Frage, ob wir eine Gemeinde sind, die Jesus Christus hingegeben ist, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, dann werden wir da weiterarbeiten können. Aber es ging ja auch um die Frage, ob wir in der Gnade Gottes verwurzelt sind. Und auch dazu gehört wiederum die Kommunikation mit ihm. Denn eines ist sicher, wenn wir Zeit mit Gott im Gebet verbringen, Gegenwart bei ihm, dann gibt uns Gott nicht einfach nur Aufträge oder Einsichten oder Hilfe oder den nächsten Schritt. Sondern was Gott uns immer wieder sagen will, wenn wir kommen und mehr oder weniger versuchen, ihn zu lieben, ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Das lesen wir im ersten Johannesbrief, das sagen uns alle Autoren der Bibel. Gott will uns das sagen, was er durch Paulus an die Gemeinden in Rom, in Galatien, in Ephesus weitergegeben hat, dass Christus uns geliebt hat und sein Leben hingegeben hat für uns. Bevor wir Hingabe mit Herz und Hirn überhaupt machen können oder uns damit beschäftigen können, hat Christus das bereits für uns getan. Aber wir dürfen das eben nicht nur wissen oder hier nachlesen, sondern wir dürfen es auch immer wieder von ihm bestätigt bekommen in der Gegenwart Gottes. Gott möchte uns begegnen, er möchte uns sagen, dass er uns eben nicht nur so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn hingegeben hat, sondern dass er uns immer noch so sehr liebt, dass er das Gleiche jederzeit wieder tun würde. Können wir das hören? Können wir das annehmen? Christus liebt uns, dich und mich, als Personen und als Gemeinde. Christus liebt diese Gemeinde. Nicht wegen ihrer Treue, nicht wegen ihrer tollen Gottesdienste, den leidenschaftlichen Betern, guten Predigern oder weil sie so tolle diakonische Dienste leistet, sondern weil er das wichtigste Gebot bereits selbst erfüllt hat und sein Leben hingegeben hat für uns. Wer mich kennt, der weiß, ich benutze das Wort investieren gerne. Und so sage ich, Jesus hat sein Herz, seine Seele, seinen Verstand, sein ganzes Sein, letzten Endes seine ganze Göttlichkeit für uns investiert. Und wer das jetzt hört oder wenn wir das hören und wir darauf vielleicht mit Ehrfurcht, mit Erstaunen, vielleicht auch mit sowas wie Gänsehaut reagieren oder spüren, dann sei uns gesagt, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann dürfen wir immer und immer und immer wieder wissen, dass Jesus auch dann, wenn er uns begegnen möchte, immer wieder alles investiert, weil er uns liebt. Wir sind eine Gemeinde, die in der wunderbaren Gnade Gottes verwurzelt ist. Und dabei dürfen wir auch Gänsehaut spüren oder, so wie es John Wesley einmal gesagt hat, als er Jesus begegnet ist und sich bekehrt hat, ihm nachgefolgt ist, da heißt es, da wurde es ihm warm ums Herz. Das dürfen wir spüren. Also am Anfang der Beziehung zu Gott steht seine Liebe zu uns. Und so habe ich versucht zu zeigen, was es bedeuten kann, sich Gott hinzugeben. Was es bedeutet, Jesus zu lieben, der dieses Gebot, Gott zu lieben, dem Gesetzeslehrer mitgegeben hat und letzten Endes eben auch nochmal vermittelt hat, dass er selbst derjenige ist, den es zu lieben gilt. Man könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich will das zum Schluss mit Worten von jemand anderem tun. Diane Leclerc hat dieses Buch völlig verändert geschrieben, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Es geht um Heiligung in dem Buch. Das kann man hinten am Büchertisch kriegen. Und in diesem Buch betont sie immer wieder, dass Heiligung aus der heiligen Liebe, aus der vollkommenen Liebe Gottes herauskommt. Und dann schreibt sie, die Liebe, die Gott in uns hervorrufen will, sieht folgendermaßen aus. Sie schreibt, Liebe ist affektuell, also das heißt emotional. Liebe ist respektvoll. Liebe ist empathisch. Liebe ist ausgleichend. Liebe ist vertrauensvoll. Liebe ist loyal. Liebe ist barmherzig. Liebe ist fürsorglich. Liebe ist aktiv. Liebe ist vorsätzlich. Liebe ist ganzheitlich. Aber auch Gottes Liebe ist unerschütterlich. Gottes Liebe ist immer gegenwärtig. Gottes Liebe ist transformierend, also verändernd. Und unsere Liebe zu anderen fließt aus unseren vor Liebe überfließenden Herzen. Unsere Liebe zu Gott äußert sich als völlige Hingabe. Möge unser Herr uns dazu ermächtigen, seine Liebe mehr und mehr zu erfassen und eine Liebe in uns zu schaffen, die Gott und andere mit so einer völligen Hingabe liebt. Amen. Und ich habe gesagt, so der